Also das ist doch ein richtig schöner Tag und wir freuen uns sehr, dass wir eure Einführung hier in Stade feiern können, lieber Christian und liebe Martina. Die einzigen, die sich nicht freuen, sind die Schwelmer, die auch hier sind, aber das können wir jetzt nicht ändern. Trotzdem herzlich willkommen auch an euch und schön, dass ihr da mit dabei seid. Also nach Dienstorten, die ihr zunächst ja hier auch in Hamburg und Umgebung hattet und dann nach 20 Jahren fast im Ausland gefühlt, kommt ihr jetzt zurück wieder hier in die Stiftung und die Gemeinde freut sich darüber, dass sie nach einem guten halben Jahr oder ja, also acht Monate jetzt tatsächlich die Pastorenstelle wieder besetzt hat und dass wir das gemeinsam heute feiern können. Und das Ganze in besonderen Zeiten. Ich finde, wenn man sich über eins nicht beschweren muss in diesen Zeiten, dann ist es, dass es zu wenig Herausforderungen gäbe oder zu wenig spannende Themen, die wir haben. Wir haben eine spannende Bundestagswahl mit ziemlich offenem Ausgang noch vor uns. Wir haben nach wie vor Klimakrise, Corona-Krise, ein paar andere Krisen. Wir haben immer noch polarisierte Gesellschaft, davon spricht man. In Deutschland nimmt die Kirchenmitgliedschaft weiter ab. Und die letzte Woche hat uns auf dramatische Weise gezeigt, bei den ganzen Ereignissen in Afghanistan, die kaum so irgendwie, fand ich so richtig anzuschauen waren, das war einfach schrecklich, dass sich auch die globale Welt sehr stark verschiebt. Es gibt jede Menge Dinge, die tatsächlich großen Veränderungen unterliegen. Dramatische Zeiten, oder? Ich lese uns gleich ein Kapitel aus dem 8. Jahrhundert vor Christus, aus dem Propheten Jesaja vor. Und da waren die Zeiten damals auch schon dramatisch und spannend. Das Land war seit 200 Jahren geteilt in Nordreich und Südreich. Es gab eine Kluft zwischen Arm und Reich. Ein langjähriger König, Usia, stirbt. Es gab zwei große aufstrebende Weltmächte, die um die Vorherrschaft rangen und die großen politischen Druck ausübten auf Juda und das Nordreich. Und schon wenige Jahre später sollte tatsächlich Assyrien das Nordreich Israels erobern und völlig auslöschen bis auf den heutigen Tag. Ich denke, dass dabei schon oder daran schon erkennbar ist, nicht nur wir heute leben in dramatischen Zeiten, sondern das hat es immer wieder gegeben. Und in jedem dieser Zeiten ist es so, dass Menschen mit Gott gelebt haben, dass sie ihn angebetet haben, so wie wir das heute tun, und gefragt haben, was ist denn unser besonderer Auftrag in dieser Zeit? Und nun lese ich uns den Abschnitt vor aus Jesaja 6, die Verse 1 bis 8. Da heißt es, in dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim, das ist eine besondere, spezielle Art von Engeln, standen über ihm. Ein jeder hatte sechs Flügel, mit zweien deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Soweit Gottes Wort aus dem Propheten Jesaja. Und vier kleine Versteile möchte ich mit euch zusammen betrachten und das auf den heutigen Tag auch dann nochmal besonders aufführen. Das erste ist aus dem Vers 3, dieses heilig, heilig, heilig. Der Text, den wir gehört haben, ist in der Bibel einer der atemberaubendsten, spannendsten Texte im Hinblick darauf, wie Gott hier beschrieben wird. Wenn wir uns diese Szene vorstellen, dann ist das wirklich ziemlich einzigartig, wie Gott hier beschrieben wird. Ohne ihn direkt zu beschreiben, wird Gottes Heiligkeit und Größe und Macht sichtbar. Der ganze Tempel ist mit Gottes Gegenwart erfüllt, bereits der Saum des Mantels, also nur so ein kleiner Teil, erfüllt den ganzen Tempel, und durch dieses heilig, heilig fängt das Ganze auch nochmal an zu beben. Eine außergewöhnliche Vision Gottes, die hier beschrieben wird. Und wenn wir den Text verstehen wollen, dann müssen wir diese Atmosphäre so ein bisschen aufnehmen. Manchmal helfen die Lieder, die wir gehört haben, dazu. Es geht darum, dass Gott in seiner Herrlichkeit und Macht hier beschrieben wird. Engelwesen, Seraphim, die durch ihre Flügel bedeckt durch den Raum fliegen und Gottes Heiligkeit verkünden, all das ist etwas ganz Besonderes. Gott wird hier als der Heilige beschrieben, und diese Bezeichnung kommt im Propheten Jesaja, das ist sozusagen so ein Special, 25 Mal vor, dass er der Heilige Israels ist. Das hat eine doppelte Bedeutung. Zum einen macht es deutlich, dass Gott anders ist als jeder von uns Menschen, dass er nichts mit Ungerechtigkeit zu tun hat, mit Sünde, dass er nicht ist, wie wir Menschen, vergänglich und voller Schuld, sondern dass er erhaben ist, dass er groß ist und anders als wir. Und Jesaja in seiner Vision spürt das vom ersten Augenblick an, und er bringt uns das nahe, wie ganz anders Gott ist, als wir uns das vorstellen können. Es zeigt dieser Blick zum Thron Gottes die Herrlichkeit und seine Größe, die ihm umgibt. Eine Herrlichkeit, die er übrigens nicht für sich alleine behält, sondern die vom Tempel in Jerusalem sozusagen fast ausgeht, die sich ausbreitet, eine Heiligkeit, die alle Welt erfüllen soll. Das kommt an anderen Stellen in der Bibel vor. Das ist das eine, diese Großartigkeit, diese Andersartigkeit Gottes. Aber auch etwas Zweites wird noch sichtbar hier in dieser Szene über Gott direkt, nämlich dass Gott auf dem Thron sitzt. Vom Thron Gottes ist hier die Rede, und wo hier oder an anderen Stellen in der Bibel vom Thron Gottes die Rede ist, da macht es eins deutlich, nämlich, dass der Regierungsplatz besetzt ist, dass er nicht leer ist, sondern dass Gott regiert. Wir leben in einer Welt, wo manche sich fragen, sag mal, wer regiert denn hier überhaupt noch? Scheint so viel Chaos zu sein. Wer lenkt denn eigentlich das Ganze? Wohin geht es? Und das sind ja angesichts der Situation, in der wir leben, auch manchmal berechtigte Fragen. Also wenn man sich gewisse Dinge anschaut, dann fragt man sich auch, wie soll das alles werden? Hier aber, Jesaja macht deutlich, Gott regiert. All die geopolitischen Entwicklungen mit Assyrien und Babylonien entgleiten Gott nicht, sondern er wird sie nutzen, um seine Geschichte zu schreiben und seinem Ziel zuzuführen. Auch wenn wir das überhaupt noch nicht verstehen, auch wenn Jesaja das überhaupt nicht verstanden hat. Aber es ist wichtig, die Aussage, Gott sitzt auf dem Thron. Er ist größer, heiliger und wirkmächtiger, als wir denken. Wenn man die Geschichte so liest oder hört, dann könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere denkt, so ging es mir auch, wow, da wäre ich auch gern dabei gewesen, oder? Ne? Also wenn es dafür Eintrittskarten gegeben hätte, ich glaube, ich hätte mir eine gekauft. Interessant ist, dass Jesaja so nicht reagiert und dass wir das oft in der Bibel erleben, wo Menschen der Heiligkeit Gottes begegnen, wo sie den Eindruck haben, der ist jetzt hier wirklich da. Der ist in diesem Raum. Da heben sie in der Regel nicht begeistert ab, sondern sind existenziell tief berührt und oft auch verunsichert, so wie Jesaja hier. Warum? Weil sie ihren Mangel und ihre Schuld erkennen. Und damit komme ich zum zweiten Abschnitt, den ich da nochmal erwähnen möchte. Vers 5 heißt es, weh mir, ich vergehe. Weh mir, ich vergehe. Jesaja hatte, so kann man annehmen, wenn man den Propheten liest, vermutlich schon eine Zeit lang auch im Auftrag Gottes gesprochen. Vermutlich nicht so lange, Christian, wie du Pastor warst, aber immerhin vermutlich eine gewisse Zeit. Aber hier ist es so, in dieser Situation erkennt er nochmal, dass er eigentlich für den Job nicht so geeignet ist, wie man das vielleicht denken könnte. Dass seine Lippen unrein sind. Das bedeutet, dass er sich hier die Frage stellt, ey, kann ich denn diesem Gott überhaupt dienen? Und er spürt gleichzeitig, das kommt danach, er wohnt unter einem Volk mit unreinen Lippen, dass auch er Teil dieser Geschichte des Volkes ist, dem er dienen soll. Er fällt da nicht sozusagen lobend heraus, sondern er ist einer von diesem Volk, das so seine Schwierigkeiten hatte und Gott auch seine Schwierigkeiten gemacht hat. In den Kapiteln zuvor, 1 bis 5, wird das Volk mit all den Dingen, die nicht gut sind, die als Sünde bezeichnet werden im Augen Gottes, werden da ausgeführt. Das Erste, was dieses Volk prägte in der Zeit, war der ungemeine Stolz im Volk. Das hing auch damit zusammen, dass die Zeit vom König Osia die letzte große Friedens- und Blütezeit war. Das waren so ungefähr 40 Jahre, die er regiert hat. Und das war nochmal eine echte Wohlstandszeit im Volk. Und da ging es den einen super gut und die meinten, wir brauchen nichts, wir können alles. Wir brauchen keinen Rat, wir brauchen vor allem keinen frommen Rat. Und wir brauchen auch nicht so einen Propheten, der immer rumnörgelt, sondern wir wissen das schon selber. Wir kommen alleine klar. Deshalb heißt es in Jesaja 3,16, wie denen, die sich selbst für klug halten. Diese Haltung, ich weiß alles, ich brauche keine Hilfe, ich brauche auch keinen Gott, ich muss mich nicht belehren lassen. Das war die große Tragik des Volkes, die dazu führte, dass sie zwar ja immer noch einen toll funktionierenden Tempel hatten, aber viele Dinge waren eben nicht so im Sinne Gottes. Das Zweite, was die Zeit kennzeichnete, dass sie sich immer orientierten an anderen Völkern, guckten, wie machen die das und welche Götter verehren die. Und so gab es zu der Zeit, anders dann als später im Neuen Testament, so einen blühenden Götzenkult auch. Götzen, die man zu allen möglichen Preisen, je nach Ausführung, ob mit Gold oder nur aus Holz, auf den Märkten erwerben konnte. Und das war irgendwie ein bisschen paradox, weil einerseits meinten die immer alle, wir sind selber schlau. Und dann haben sie sich doch immer solche Götzen gekauft. Man kann sich fragen, wer oder wie macht man das dann heute noch? Aber Martin Luther hat es mit den Götzen mal so übertragen in unsere Zeit, auch heute, und treffend formuliert, auch wenn das schon ein bisschen länger von ihm her ist, das, woran du dein Herz hängst, ist in Wahrheit dein Gott. Und das kann alles Mögliche sein. Das kann Geld sein, das kann Ansehen sein, Komfort, Urlaub oder was auch immer. Aber es fällt auf, auch in unserer Zeit, dass da, wo Menschen stolz sind und meinen, eigentlich keinen Gott zu brauchen, dass sie sich doch ihre eigenen, oft materiellen Götter in irgendeiner Form machen. Und wo diese Dinge vorhanden sind, kommt es dann oft auch zum Dritten, so war es damals im Volk, zu sozialen Ungerechtigkeiten. Obwohl es dem Volk insgesamt gut ging, war es doch so, dass es auch einen großen Teil von Armut gab. Das wird so bei Jesaja auch gut geschrieben, wie die einen immer mehr Macht und Geld anhäufen, wie die Schere zwischen Arm und Reich ständig wächst und die einen nicht wissen, wie sie das Geld alles ausgeben sollen und die anderen nicht wissen, wie sie die nächste Woche gut überstehen sollen. Und Gott bekommt das alles mit. Jesaja nimmt im Angesicht Gottes all diese Dinge, die Situation des Volkes nochmal wahr. Und er merkt, nicht nur meine persönliche Situation ist schwierig, sondern auch die meines Volkes. Die sind eigentlich sozusagen ratlos und am Ende. Und das ist keine besonders schöne Situation, aber es zeigt, dass Gott seine Leute oft in schwierige Zeiten hinein beruft und neu sendet. Und ich finde, dass sowas auch hilft, wenn wir uns das ausschauen, keine Angst zu haben vor den Herausforderungen, vor denen wir heute stehen. Es ist nicht so, dass Jesaja allein gelassen wird von Gott, sondern im Gegenteil, dass Gott zunächst einmal an ihm handelt, bevor er ihn sendet. Und das wird deutlich in den Versen 6 und 7, wo es dann heißt, einer der Seraphim flog zu Jesaja und hatte eine glühende Kohle in der Hand und rührte den Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen ist. Auch irgendwie eine Szene, die irre ist, finde ich. Also wenn man sich das so mal wirklich vor Augen führt, dann müsste man ja denken, das müsste ja wahnsinnig wehtun. Ja? Also nimmt die Kohle vom Altar und macht das, davon ist aber irgendwie nicht die Rede, war ja vielleicht dann doch eine besondere Kohle oder eine besondere Situation, eben Vision, die etwas deutlich gemacht hat. Es wird aber deutlich, diese Kohle vom Altar sollte dazu führen, dass das, was immer am Altar passiert, dass das auch hier bei Jesaja passiert. Am Altar wurde Schuld bereinigt. Das war die Möglichkeit, die Gott im Alten Testament gegeben hat, dass Menschen mit ihrer Schuld klarkommen konnten. Und für Jesaja war das sehr eindrücklich. Er hat es förmlich gespürt. Für Christen ist das heute ein ungewohntes und überkommenes Bild. Warum? Weil wir daran glauben, dass dieses Kreuz ausreicht. Dass es ausreicht dafür, dass Jesus Christus ein einmaliges, endgültiges, ewiges Opfer für alle Menschen, nicht nur für Juden gebracht hat und dass deshalb keine weiteren Opfer mehr notwendig sind. Insofern sind wir an dieser Stelle heute weiter als Jesaja. Aber eins ist gleich geblieben durch alle Jahrhunderte. Auch wir kommen nicht alleine klar mit unserer Schuld. Schuld vergeben, das kann nur Gott, der heilig und ohne Schuld ist. Und wenn wir das zusammenfassen, was hier beschrieben wird, dann ist das ein Kernstück vom Evangelium, das auch gut ins Neue Testament passt und deckungsgleich ist. Das Evangelium, wenn man das zusammenfasst, könnte man das so beschreiben, wie Jesaja das hier erlebt. Da lautet der eine Teil, es steht viel schlechter um dich, als du je gedacht hast. Du bist eigentlich viel mieser und verkommener, als du gerne zugeben möchtest. Deine Motive sind gar nicht immer so rein und gut. Und Gott weiß das. Aber der gute Teil ist, Gottes Gnade ist viel größer, als du je zu hoffen und zu träumen gewagt hast. Der kennt das zwar, der kennt dich, wie du wirklich bist, aber der hat damit überhaupt gar kein Problem, sondern er hat dieses ewige, einmalige Opfer genau für dich bereitet und gemacht, damit du endlich klarkommst mit deiner Schuld. Ich finde es erstaunlich, dass wir heute, finde ich, gefühlt oft in einer Zeit leben, wo es genau umgekehrt ist. Wo Menschen eigentlich alle Energie oder ganz viel Energie dran setzen müssen, keine Schuld zu haben, keinen Fehler gemacht zu haben, nicht beruflich, nicht privat. Ja, also wenn jetzt einer von den dreien, die heute Abend da diskutieren, noch irgendwie einen Bock schießt, dann ist klar, Thema durch. Ja, keine zweite Chance. Wir sind in einer, leben in einer Gesellschaft, wo du eigentlich nicht schuldig sein warst, weil wenn du Schuld hast, dann kriegst du kaum noch eine zweite Chance. Und das ist bei Gott genau umgekehrt. Er weiß, dass jeder, der hier sitzt, obwohl wir alle so schön gekleidet sind und abgesehen von den etwas komischen Masken auch ganz nett aussehen, er weiß, wie wir sind mit allen Fehlern. Und er liebt uns trotz und mit der Schuld und schenkt uns einen Neuanfang. Wow, das ist doch mal eine gute Ansage. Endlich kein Versteckspiel mehr. Endlich nicht so tun, als wenn ich der Beste wäre. Endlich nicht mehr so tun, als wenn alles klappen würde in meinem Leben. Jesaja hat das von Gott in dieser Vision klargemacht bekommen. Was bedeutete diese Vision nun für Jesaja, für seinen Auftrag? Es löste kein einziges seiner operativen Probleme. Kein einziges. Nicht die Ungerechtigkeit im Volk, nicht das Problem mit den Assyrern und Babyloniern. Aber Jesaja wurde durch diese Vision gezeigt, wer Gott ist und wer er im Verhältnis zu diesem Gott ist. Dass Gott derjenige ist, der regiert, der anders ist als wir, der Heilige ist, der Sünde aufdeckt, der Vergebung schenkt und damit Zukunft. Und bevor Jesaja irgendetwas an dieser Stelle für Gott tun sollte oder musste, sollte er das erstmal neu verstehen. Wer Gott ist und wer er ist. Und das ist im Leben von uns auch heute, auch im Dienst von Pastoren, immer der schwerste und der größte Job. Zu verstehen, wer Gott ist und zu verstehen, wer wir sind. Und das dann in Beziehung zu bringen. Denn als er das verstanden hat, da klären sich die anderen Dinge dann ganz leicht. Gott fragt, wen soll ich senden? Wen soll ich senden in Vers 8, um das Volk zur Umkehr zu rufen? Um ihnen zu sagen, dass es Gericht geben wird, wenn sie nicht mit ihrer Ungerechtigkeit aufhören werden. Um sie einzuladen, neu in den Bund mit Gott einzusteigen. Um ihnen auch zu sagen, dass nach einer Zeit des Gerichts, das war die babylonische Gefangenschaft, dass es eine neue Zeit von Gnade geben wird. Kein leichter Job, ganz bestimmt nicht, eignet sich für keine Bewerbung, für keine Ausschreibung bei Stepstone oder irgendwo, ne, wo man sagt, den suchen wir. Nee, war dafür ein bisschen zu schwierig. Aber Jesaja sagt, Herr, hier bin ich, sende mich. Ist das jetzt auch Stolz oder Überheblichkeit? Nein, das glaube ich nicht, sondern Jesaja hat verstanden, wenn dieser Gott so ist, wie ich ihn gerade erfahren habe, ey, dann gibt es doch gar keine Diskussion mehr. Dann gehöre ich ihm. Dann will ich Teil seiner Sache sein. Dann will ich nicht fragen, sage ich jetzt mal, wie die einzelnen Dinge sind. Das ist alles Detailkram. Dann weiß ich, er, der Große, regiert und er wird es zu einem guten Ziel führen. Damit komme ich zu einem anderen Bibelabschnitt, der aber mit unserem schon zu tun hat, nämlich zu Jesaja 55, 10 bis 11. Und da lese ich uns noch zwei Verse vor, die deutlich machen, dass Gottes Wort nicht leer zurückkommt. Da heißt es, wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen, Brot zu essen. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt. Ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Hier fragt Gott in Kapitel 6, wen soll ich senden? Und in Kapitel 55 sagt er, es wird tun, das Wort Gottes, wozu ich es sende. Was hat das Wort Gottes, was hat die Botschaft bewirkt, die Jesaja auftragen musste? Dazu muss man einen großen Zeitabschnitt sich anschauen. Im Grunde nicht nur das Leben von Jesaja, sondern darüber hinaus. Historiker haben sich immer wieder die Frage gestellt, wie kam das eigentlich, dass der Glaube des Volkes Israel die Gefangenschaft in Babylon überlebte? Die glaubten an einen Gott, der groß und mächtig wäre, aber normalerweise war das so, dass wenn ein Volk irgendwie weggeführt wurde, wenn das erobert wurde, dann waren auch die Götter weg, weil das war eigentlich untrennbar miteinander verbunden. Und das Erstaunliche ist, dass es bei Israel nicht der Fall war. Die wurden tatsächlich weggeführt, der Tempel, das Heiligtum wurde zerstört. Das können wir uns kaum noch vorstellen, was das für die bedeutet hat. Das Allerheiligste wurde brutalst zugrunde gerichtet. Und wieso haben die immer noch an ihren Gott geglaubt? Ey, ist doch ein bisschen komisch, oder? Ja? Also wenn da alles, was du damit verbindest, wenn das zu Schrott geht, und dann glauben die immer noch daran, das hing tatsächlich unter anderem mit Jesaja zusammen, der das Gericht angekündigt hatte im Vorhinein, der das Exil angekündigt hatte, sogar die Zerstörung Jerusalems. Das war eine Botschaft, die das Volk überhaupt nicht hören wollte und glauben wollte. Aber es war so, mit all der Härte tatsächlich so eingetroffen. Und weil sie erlebt hatten, dass Gott es ihnen vorher gesagt hatte, glaubten sie dann auch den Verheißungen, die Gott ihnen ebenso gegeben hat. Die Verheißung, dass sie auch nach dieser Zeit des Gerichts eine neue Zeit der Gnade erleben würden. Die Verheißung, dass Gott auch in den neuen Umständen mit ihnen sein würde. Und so ist etwas geschichtlich, historisch Unglaubliches passiert. Der Glaube der Juden überlebte nicht nur das Exil, sondern er formierte sich neu. Die Juden bauten im ganzen babylonischen Reich Synagogen, feierten eine neue Art von Gottesdiensten, weniger mit Opfern, sondern mit dem Studium des Gesetzes. Und diese vielen Synagogen, die über dem ganzen Reich in Babylon entstanden waren, Jahrhunderte später, zur Zeit des Apostels Paulus, dann Ausgangspunkt für Mission, für die christliche Gemeinde im ersten und zweiten Jahrhundert. Gottes Wort hat getragen, so wie Jesaja es selbst angekündigt hat. Und das ist eigentlich der Hammer. Keine leichte Botschaft, keine einfache Botschaft, aber eine Botschaft, die sich tatsächlich erfüllt hat. Eine Botschaft, die sich erfüllt hat, weil es die Botschaft des heiligen Gottes war, des Königs aller Königen, der in Jesus Christus unsere Schuld vergibt und deshalb auch heute noch Neuanfang und Zukunft schenkt. Lieber Christian, wenn wir danach fragen, was dieser Blick in Gottes Heiligkeit für uns, für dich, für deinen Dienst und für die Gemeinde hier in Stade bedeutet, dann müssen wir zunächst feststellen, dass es nicht alle Fragen beantwortet, die wir heute gerne schnell beantwortet bekommen würden. Wann müssen wir keine Masken mehr tragen? Wie bleiben wir als Gesellschaft beieinander? Welches Gemeindeaufbaukonzept ist das Richtige für die Nach-Corona-Zeit? Und wie finden wir Mitarbeitende für all die Herausforderungen, die wir haben? Auf keine dieser Fragen bekommst du mit dem Bibeltext eine Antwort. Aber Gott sagt dir, dass er noch immer reagiert. Und euch sagt er, dass er der Heilige ist, der auf dem Thron sitzt. Und dass die Lösung aller Probleme tatsächlich bei ihm zu finden ist. Er macht deutlich, dass ihm nichts entgeht. Nicht das kleinste Detail der Geschichte oder deines oder meines Lebens. Er macht deutlich, sein Wort kommt zum Ziel. Kann manchmal länger dauern, als wir denken. Aber sein Wort trägt. Unsere Situation ist vielleicht heute kritischer, als wir manchmal denken. Wir sind verloren in gewisser Hinsicht, aber genau dafür ist Jesus unser Retter gekommen. Seine Gnade ist unendlich viel größer als unsere Schuld. Und diese Botschaft darfst du verkündigen in dieser besonderen Zeit, an diesem besonderen Ort. Nicht du alleine, sondern ihr zusammen als Gemeinschaft der Gemeinde. Und das ist eine Botschaft, die heute so dringend und so wichtig ist wie nie zuvor. Und diese Botschaft, sie reicht. Sie reicht für heute, sie reicht für deinen Dienst, sie reicht für die Gemeinde, sie reicht für die Stadt hier Stade und sie reicht bis in alle Ewigkeit. Amen. Wir wollen jetzt, lieber Christian und liebe Martina, für euch beten.